Weder in den Straßen von Neuilly, noch in den Alleen des Bois, die unter der rasch hereinbrechenden Abenddämmerung blau schimmerten, gönnte sie sich die Muße, nachzudenken. Sie zitterte ein wenig vor Kälte und kurbelte die Fensterscheibe ihres Automobils hoch. Der Anblick ihres schmucken Hauses, ihres rosa Zimmers und ihres allzu reich möblierten und geblümten Boudoirs gab ihr neue Kraft. »Schnell, Rose, mach Feuer in meinem Zimmer!« Dabei steht die Heizung auf 70, wie im Winter. Madame hätte nicht nur eine Pelzkrawatte tragen dürfen. Die Abende sind heimtückisch. Tu mir sogleich eine Wärmeflasche ins Bett und zum Abendessen eine große Tasse schön dicke Schokolade mit einem vergwirrten Eigelb darin und getoastete Brotscheiben und Trauben. Schnell, meine Kleine. Ich friere. Ich habe mich in diesem verdammten Neuilly verkühlt. Als sie im Bett lag, biss sie die Zähne zusammen, damit sie nicht klapperten. Die Wärme des Bettes entspannte ihre verkrampften Muskeln, doch sie ließ sich noch keinesfalls in den Schlaf sinken, und das Rechnungsbuch des Chauffeurs Philibert beschäftigte sie bis zur Schokolade, die sie heiß und schaumig trank. Sie wählte die Gutedelbeeren eine nach der anderen sorgfältig aus, indem sie die noch an ihrem Stiel hängende Traube hin und her schaukelte, eine lange Traube, die im Licht wie grüner Bernstein funkelte. Dann löschte sie ihre Nachttischlampe, streckte sich in ihrer bevorzugten Lage aus, ganz flach auf dem Rücken, und ließ ihren Gedanken freien Lauf. »Was habe ich nur?« Wieder wurde sie von Angst, von Zittern geschüttelt. Das Bild einer leeren Tür ging ihr nicht aus dem Sinn, die Tür zur Halle, von zwei roten Salbeibüschen flankiert. »Das ist krankhaft«, sagte sie sich. »Man regt sich doch wegen einer Tür nicht so auf.« Sie sah auch die drei Alten wieder vor sich. Lillys Hals, die beige Decke, die Madame Aldonza seit 20 Jahren überall mit sich herumschleppte. Welcher von den dreien werde ich in 10 Jahren wohl oder übel ähnlich sehen? Aber diese Aussicht flößte ihr keine Furcht ein. Und dennoch wuchs ihre Angst, sie irrte von Bild zu Bild, von Erinnerung zu Erinnerung und versuchte von der leeren, von rotem Salbei umrahmten Tür loszukommen. Sie langweilte sich in ihrem Bett und zitterte ein wenig. Plötzlich wurde sie von einem so heftigen Unbehagen ergriffen, dass sie es zunächst für körperlich hielt. Es verkrampfte ihren Mund und entriss ihr, die heiser nach Luft rang, ein Schluchzen und einen Namen. »Cherie«. Dann folgten Tränen, die sie nicht sogleich bändigen konnte. Sobald sie sich wieder in der Gewalt hatte, setzte sie sich auf, trocknete ihr Gesicht und zündete die Lampe an. »Ach so«, sagte sie, »jetzt verstehe ich.« Sie zog aus dem Nachttisch ein Thermometer hervor und steckte es sich unter die Achsel. 37. Ich bin also nicht krank. »Jetzt verstehe ich. Es liegt daran, dass ich leide. Damit muss ich fertig werden.« Sie trank, stand auf, wusch ihre brennenden Augen, puderte sich, schürte das Feuer und legte sich wieder ins Bett. In ihr regten sich Vorsicht, tiefes Misstrauen gegenüber einem Feind, den sie nicht kannte, dem Schmerz. 30 Jahre eines leichten, reizenden, oft verliebten, zuweilen gierigen Lebens hatten sich soeben von ihr gelöst und sie, fast 50-jährig, jung und sozusagen nackt, zurückgelassen. Sie machte sich über sich selbst lustig, nahm den Schmerz nicht mehr wahr und lächelte. »Ich glaube, vorhin war ich verrückt. Mir fehlt nichts mehr.« Doch eine Bewegung ihres linken Arms, den sie unwillkürlich ausgestreckt und abgewinkelt hatte, um einen schlafenden Kopf aufzunehmen und schützend zu umfangen, holte ihr ganzes Leid zurück. Und mit einem Ruck setzte sie sich auf. »Na schön, das kann ja heiter werden«, sagte sie streng und mit lauter Stimme. Sie blickte auf die Uhr und sah, dass es kaum 11 war. Über ihr tappten die leisen Schritte der alten Rose, erreichten die Treppe zum Dachgeschoss und verstummten. Lea widerstand dem Verlangen, die ergebene alte Jungfer herbeizurufen. Oh nein, nur ja keinen Dienstbotenklatsch. Sie stand wieder auf, zog einen warmen, wattierten Seidenmantel über und hielt die Füße ans Feuer. Dann öffnete sie das Fenster einen Spalt weit und lauschte. Sie wusste selbst nicht, worauf. Ein feuchter, milderer Wind hatte Wolken mit sich gebracht und der nahe, noch belaubte Bois rauschte unter den Windstößen. Lea schloss das Fenster wieder und nahm eine Zeitung, deren Datum sie las. 26. Oktober. Es ist genau einen Monat her, dass Cheri geheiratet hat. Sie sagte niemals, dass Edmé geheiratet hat. Sie machte es wie Cheri und zählte diese junge, schattenhafte Frau noch immer nicht zu den Lebenden. Kastanienbraune Augen, aschblondes, sehr schönes, leicht gekräuseltes Haar. Alles Übrige verschmolz in der Erinnerung, wie die Konturen eines Gesichts, das man im Traum gesehen hat. Bestimmt lieben sie sich jetzt gerade in Italien. Und das ist mir so gleichgültig. Und damit übertrieb sie nicht. Das Bild, das sie sich von dem jungen Paar machte, die vertrauten Gesten, die sie heraufbeschwor, selbst Cheris Gesicht, das für einen Augenblick verblasste, der weiße Schlitz zwischen seinen kraftlosen Lidern, all das erregte in ihr weder Neugier noch Eifersucht. Dagegen wurde sie wieder von einem animalischen Krampf geschüttelt und krümmte sich, als ihr Blick auf eine Kerbe in der perlgrauen Tefelung fiel, die Spur einer Gewalttat Cheris. Die schöne Hand, die hier ihren Abdruck zurückließ, hat sich für immer von mir abgewandt. Wie gut ich mich doch ausdrücke. Ihr werdet sehen, der Kummer macht mich noch poetisch. Sie ging auf und ab, setzte sich, legte sich wieder hin, wartete auf den Morgen. Als Rose um 8 Uhr ins Zimmer trat, saß sie an ihrem Tisch und schrieb, ein Anblick, der das alte Stubenmädchen beunruhigte. »Madame ist krank?« »So lala, Rose, das Alter, weißt du. Vidal empfiehlt mir eine Luftveränderung. Kommst du mit? Der Winter verspricht hier schlecht zu werden. Wir wollen lieber ein wenig die südliche Küche genießen in der warmen Sonne.« »Und wo?« »Du bist so neugierig. Lass du nur die Koffer hervorholen und klopf mir die Felldecken tüchtig aus.« »Madame nimmt das Auto?« »Ich denke ja. Ich bin mir sogar sicher. Ich möchte all meine Annehmlichkeiten haben, Rose. Du musst wissen, ich fahre allein. Es ist eine Vergnügungsreise.« 5 Tage lang lief Lea kreuz und quer durch Paris, schrieb, telegrafierte, erhielt Telegramme und Briefe aus dem Süden. Und sie verließ Paris, nachdem sie einen kurzen, allerdings 3-mal von neuem begonnenen Brief an Madame Pelou abgeschickt hatte. »Meine liebe Charlotte, du wirst es mir nicht übel nehmen, wenn ich abreise, ohne dir auf Wiedersehen zu sagen und mein kleines Geheimnis für mich behalte. Ich bin eben eine große Närrin. Ach was, das Leben ist kurz, da soll es wenigstens gut sein. Ich umarme dich sehr herzlich, grüße den Kleinen von mir, wenn er zurückkommt. Deine unverbesserliche Lea. PS. Bemühe dich nicht hierher, um meinen Maître d'Hôtel oder den Concierge auszufragen. Keiner weiß etwas. Weißt du, mein geliebter Schatz, ich finde, dass du gar nicht gut aussiehst. Das liegt an der Nacht in der Eisenbahn, antwortete Cheri kurz angebunden. Madame Pelou wagte nicht, ihren Gedanken ganz auszusprechen. Sie fand ihren Sohn verändert. Er hat etwas Unheilvolles, sagte sie sich und erklärte begeistert und laut. Das liegt an Italien. Wenn du meinst, räumte Cheri ein. Mutter und Sohn hatten soeben gemeinsam gefrühstückt. Und Cheri hatte geruht, seinen Milchkaffee à la concierge mit einigen schmeichelhaften Lästerungen zu begrüßen. Einen Kaffee mit fetter Milch, hell und süß, der nochmals einem milden Herdfeuer anvertraut wurde, nachdem man getoastete und mit Butter bestrichene Brotscheiben hineingebrockt hatte, die in aller Ruhe vor sich hin köchelten und den Kaffee mit einer köstlichen Kruste überzogen. Er fror in seinem Pyjama aus weißer Wolle und hatte die Arme um seine Knie geschlungen. Charlotte Pelou, die sich für ihren Sohn herausgeputzt hatte, weihte einen dotterblumengelben Morgenrock ein und ein Häubchen, das eng an den Schläfen anlag und der Nacktheit ihres Gesichts eine düstere Wichtigkeit verlieh. Als ihr Sohn sie ansah, zierte sie sich. Du siehst, ich kleide mich wie eine Großmutter. Es fehlt nur noch der Puder. Gefällt dir diese Haube? Wie im 18. Jahrhundert, hm? Du Barry oder Pompadour? Wonach sehe ich aus? Sie sehen aus wie ein alter Galeerensträfling, konterte Cherie. Sowas kann man doch nicht machen, höchstens mit Vorwarnung. Sie stöhnte, dann brustete sie los. Ha, ha, du hast wirklich eine spitze Zunge. Doch er lachte nicht, sondern betrachtete im Garten den feinen Schnee, der über Nacht auf den Rasen gefallen war. Nur das krampfhafte, kaum merkliche Anschwellen seiner Kiefermuskel verriet seine Nervosität. Die eingeschüchterte Madame Pelou ahmte sein Schweigen nach. Ein gedämpfter Glockentriller erklang. »Das ist Edmé, die nach ihrem Frühstück läutet«, sagte Madame Pelou. Cherie antwortete nicht. »Was ist nur mit der Heizung los? Es ist kalt hier«, sagte er nach einer Weile. »Das liegt an Italien«, wiederholte Madame Pelou höchst poetisch. »Du kehrst mit den Augen, mit dem Herzen voll Sonne hierher zurück und du findest dich am Nordpol wieder, am Nordpol. Die Dahlien haben keine 8 Tage geblüht, aber sei beruhigt, mein angebeteter Liebling. Dein kleines Nest macht Fortschritte. Hätte der Architekt nicht Paratyphus bekommen, wäre es schon fertig. Ich hatte ihn gewarnt. Mindestens 20 Mal habe ich zu ihm gesagt, Monsieur Savaron. Cherie, der zum Fenster gegangen war, wandte sich plötzlich um. Welches Datum trägt dieser Brief? Madame Pelou machte große Kinderaugen. Welcher Brief? Der Brief von Lea, den du mir vorhin gezeigt hast. Er trägt kein Datum, mein Liebling, aber ich habe ihn am Tag vor meinem letzten Sonntagsempfang im Oktober erhalten. Gut. Und Sie wissen nicht, wer es ist? Wer was ist, mein Herzblatt? Na eben, der Kerl, mit dem sie verreist ist. Madame Pelous nacktes Gesicht wurde arglistig. Nein, stell dir vor, niemand weiß es. Die alte Lilly ist in Sizilien und keine dieser Damen hat Wind von der Sache bekommen. Ein Rätsel, ein beängstigendes Rätsel. Aber wie du mich kennst, habe ich natürlich hier und da ein paar kleine Hinweise gesammelt. Cheries schwarze Pupillen zuckten auf dem Weiß seiner Augen. Und, was tratscht man? Es handelt sich angeblich um einen jungen Mann, flüsterte Madame Pelou. Einen nicht gerade empfehlenswerten jungen Mann, verstehst du? Allerdings sehr gut gebaut. Sie log, begnügte sich mit den wohlfeilsten Mutmaßungen. Cherie zuckte mit den Schultern. Ach, herrje, sehr gut gebaut. Die arme Lea, mir ist schon alles klar. Ein kleiner, stämmiger Kerl aus Patrons Schule mit schwarzen Haaren auf der Brust und feuchten Händen. Also wirklich, ich lege mich wieder hin. Du langweilst mich. Mit den Pantoffeln schlurfend ging er in sein Zimmer hinauf, wobei er immer wieder in den langen Korridoren und auf den breiten Treppenabsätzen des Hauses stehen blieb, das er, wie ihm schien, zum ersten Mal richtig sah. Er stieß gegen einen bauchigen Schrank und war erstaunt. Zum Kuckuck nochmal. Ich musste doch wissen, dass hier ein Schrank steht. Ach ja, ich erinnere mich vage. Und dieser Kerl? Wer kann das nur sein? Er befragte eine vergrößerte Fotografie, die düster in ihrem schwarzen Holzrahmen dahing, neben einer grellbunten Fayence, die Cherie genauso wenig wiedererkannte. Madame Pelou war seit 25 Jahren nicht umgezogen und beließ all die sukzessiven Verirrungen ihres ausgefallenen, raffsüchtigen Geschmacks an ihrem angestammten Platz. »Dein Haus ist das Haus einer übergeschnappten Ameise«, warf ihr die alte Lilly vor, die gierig war auf Gemälde und vor allem auf fortschrittliche Maler, worauf Madame Pelou erwiderte, »Warum an das rühren, was sich bewährt hat?« Und wenn im wassergrünen Korridor, grün wie ein Krankenhausflur, pflegte Lea zu sagen, die Farbe abblätterte, dann ließ Charlotte Pelou ihn wieder grün streichen und suchte, um den granatfarbenen Samt einer Chaiselongue zu erneuern, eifrig nach demselben granatfarbenen Samt. Cherie blieb auf der Schwelle zu einem offenen Waschraum stehen. In den roten Marmor eines Waschtisches waren weiße Becken mit Initialen eingelassen, und zwei elektrische Wandleuchten hielten Lilien aus Perlen empor. Cherie zog seine Schultern bis zu den Ohren hinauf, als litte er unter einem Luftzug. Mein Gott, wie hässlich dieser ganze Ramschladen ist. Er ging mit großen Schritten weiter. Das Fenster am Ende des Korridors, den er durchmaß, war mit einem Rand aus kleinen roten und gelben Glasscheiben verziert. »Das fehlte mir gerade noch«, murmelte er. Er wandte sich nach links und öffnete eine Tür, die Tür zu seinem ehemaligen Zimmer, ruckartig und ohne anzuklopfen. Ein kleiner Aufschrei kam vom Bett, wo Edmé gerade ihr Frühstück beendete. Cherie schloss die Tür und betrachtete seine junge Frau, ohne näher an das Bett heranzutreten. »Guten Morgen«, sagte sie lächelnd zu ihm. »Du wirkst so erstaunt, mich hier zu sehen.« Der Widerschein des Schnees warf ein gleichmäßiges blaues Licht auf sie. Ihr krauses, aschblondes Haar war aufgelöst und verdeckte ihre eleganten Schultern nicht ganz. Mit ihren Wangen, die weiß und saatrosa waren wie ihr Nachtgewand, und ihrem hellroten Mund, den die Müdigkeit bleicher werden ließ, glich sie einem frisch gemalten, unvollendeten und ein wenig entrückten Gemälde. »Willst du mir nicht guten Morgen sagen, Fred?« fragte sie mit Nachdruck. Er setzte sich neben seine Frau und nahm sie in die Arme. Sie lehnte sich sanft zurück und zog Cherie mit sich. Er stützte sich auf, um unter sich ganz aus der Nähe dieses junge Geschöpf zu betrachten, dem die Mattigkeit nichts von seiner Frische nehmen konnte. Das untere Augenlid, das glatt und voll war, ohne den kleinsten Kratzer, schien im selben Maße seine Bewunderung zu erregen wie die silbrige Ebenmäßigkeit der Wangen. »Wie alt bist du?« fragte er plötzlich. Edmé öffnete ihre Augen, die sie zärtlich geschlossen hatte. Cherie sah die haselnussbraune Farbe der Iris und die kleinen, eckigen Zähne, die ihr Lachen bloßlegte. »Also bitte, am 5. Januar werde ich 19, vergiss es ja nicht.« Er zog seinen Arm brüsk zurück und die junge Frau glitt wie ein abgelegter Schal ins Bett zurück. 19 Jahre, das ist erstaunlich. Weißt du eigentlich, dass ich über 25 bin?« »Natürlich weiß ich das, Fred.« Er nahm vom Nachttisch einen Spiegel aus hellem Schildpatt und betrachtete sich. 25 Jahre. 25 Jahre, ein Gesicht aus weißem Marmor, das unbesiegbar schien. 25 Jahre, doch im äußeren Augenwinkel und auch unter dem Auge zwei Linien, die ganz fein die klassische Form des Lids nachzeichneten und nur bei starkem Licht erkennbar waren, zwei Einschnitte mit so furchterregender, so leichter Hand geritzt. Er legte den Spiegel beiseite. »Du bist jünger als ich«, sagte er zu Edmé. »Das missfällt mir.« »Mir nicht.« Sie hatte mit schneidender Stimme und voller Anspielungen geantwortet. Doch er kümmerte sich nicht darum. »Weißt du, warum ich schöne Augen habe?« fragte er sie mit größtem Ernst. »Nein«, sagte Edmé. »Vielleicht, weil ich sie liebe?« »Poesie«, sagte Cherie und zuckte mit den Schultern. »Es liegt daran, dass mein Auge geschnitten ist wie eine Seezunge.« »Wie eine Seezunge.« Er setzte sich neben sie, um es ihr vorzuführen. »Schau, hier, der Winkel, ganz nah an der Nase, das ist der Kopf der Seezunge. Und dann geht es hinauf, das ist der Rücken der Seezunge, während es unten gerader verläuft, der Bauch der Seezunge. Und dann der Augenwinkel, der sich bis zur Schläfe hinzieht, das ist der Schwanz der Seezunge.« »So?« »Ja. Wenn mein Auge die Form einer Flunder hätte, das heißt unten so offen wie oben, würde ich dumm aussehen.« »Das wär's. Du als Abiturientin, wusstest du das?« »Nein, ich gebe zu.« Sie schwieg verdutzt, denn er hatte belehrend gesprochen mit überflüssiger Emphase, wie gewisse Exzentriker. Es gibt Augenblicke, dachte sie, wo er einem Wilden gleicht. Einem Wesen aus dem Dschungel? Aber er kennt weder Pflanzen noch Tiere und zuweilen scheint er nicht einmal die Menschen zu kennen. Cheri, der dicht neben ihr saß, hatte einen Arm um ihre Schultern gelegt und seine freie Hand spielte mit den kleinen, sehr schönen, sehr runden, ebenmäßigen Perlen von Edmés Collier. Sie atmete das Parfum ein, von dem Cheri im Übermaß Gebrauch machte, und neigte sich benommen wie eine Rose in einem warmen Raum. »Fred, komm schlafen. Wir sind müde.« Er schien nicht zu hören. Er heftete einen eigensinnigen und verängstigten Blick auf die Perlen des Colliers. »Fred«, er zitterte, stand auf, zog wütend seinen Pyjama aus, warf sich nackt ins Bett und suchte für seinen Kopf jene Stelle auf der jungen Schulter, an der das zarte Schlüsselbein noch hervortrat. Edmé gehorchte mit ihrem ganzen Körper, machte ihm eine Mulde, öffnete ihren Arm. Cheri schloss die Augen und regte sich nicht mehr. Sie gab sich Mühe, wach zu bleiben, ein wenig atemlos unter dem Gewicht, und glaubte, er sei eingeschlafen. Doch nach einem kurzen Augenblick drehte er sich ruckartig um, wobei er das Brummen eines Tiefschlafenden nachahmte und rollte sich im Laken und auf die andere Seite des Bettes. »So ist es immer«, stellte Edmé fest. Den ganzen Winter lang sollte sie in diesem quadratischen Zimmer mit den vier Fenstern aufwachen. Das schlechte Wetter, aber auch Cheris Kapricen, der ein schwarzes Badezimmer, einen chinesischen Salon und ein mit Schwimmbad und Gymnastikraum ausstaffiertes Untergeschoss haben wollte, verzögerten die Fertigstellung eines Neubaus in der Avenue Henri Martin. Auf die Einwände des Architekten antwortete er: »Das ist mir ganz egal, ich zahle, ich will bedient werden, der Preis spielt keine Rolle.« Doch zuweilen zerpflückte er verbissen einen Kostenvoranschlag und versicherte, den jungen Pelou könne man nicht übers Ohr hauen. Tatsächlich hielt er lange Vorträge über Serienpreise, Asbestzement und farbigen Stuck und das mit überraschender Gewandtheit und einem exakten Zahlengedächtnis, was den Unternehmern Respekt abverlangte. Er zog seine junge Frau nur selten zu Rate, obgleich er vor ihr mit seiner Autorität prahlte und tunlichst darauf achtete, gelegentlich seine Unsicherheit hinter kurzen Befehlen zu verbergen. Sie entdeckte, dass er zwar instinktiv mit Farben umzugehen verstand, schöne Formen und Merkmale der Stile jedoch missachtete. »Du machst dir viel zu viele Gedanken. Du, wie heißt du noch gleich? Edmé? Eine Entscheidung für den Rauchsalon? Bitte sehr. Blau für die Wände? Ein unerschrockenes Blau. Einen violetten Teppich, in einem Violett, das vor dem Blau der Wände davonläuft. Und darin kannst du dann getrost Schwarz oder Gold für Möbel und Nippsachen verwenden.« »Ja, du hast recht, Fred. Aber diese schönen Farben werden ein wenig herzlos wirken. Die Grazie wird fehlen, die helle Note, die weiße Vase oder die Statue.« »Aber nein«, unterbrach er sie ziemlich schroff, »die weiße Vase werde ich selbst sein, ganz nackt. Und denk an das Kissen, ein Ding, irgend sowas wie einen roten Riesenkürbis für mich, wenn ich ganz nackt im Rauchsalon herumspaziere.« Insgeheim hingerissen und zugleich empört, liebäugelte sie mit solchen Bildern, die ihr zukünftiges Haus in eine Art zwielichtigen Palast, einen Tempel zum Ruhme Cheris verwandelten. Aber sie kämpfte nicht, bat nur sanft um einen kleinen Winkel für ein winziges, kostbares Möbelstück, das wunderbar vor einen weißen Hintergrund passen würde, ein Geschenk von Marie-Laure. Diese Sanftmut, hinter der sich ein so junger und schon so ausgeprägter Wille verbarg, war schuld daran, dass sie 4 Monate mit ihrer Schwiegermutter unter einem Dach verbringen und 4 Monate lang die beständigen Bespitzelungen, die ihrer inneren Ruhe, ihrer noch empfindlichen Gelassenheit, ihrem diplomatischen Geschick täglich gestellten Fallen umgehen musste. Charlotte Pelou, die hingerissen war von der Nähe eines so zarten Opfers, verlor ein wenig den Kopf und vergeudete ihre Giftpfeile bis um sich. Nur immer mit der Ruhe, Madame Pelou, warf Cherie von Zeit zu Zeit ein. Über wen wollen Sie denn im nächsten Winter herfallen, wenn ich Ihnen jetzt nicht Einhalt gebiete?